1. Mose 37, Vers 12. Vielleicht mal ein Satz zu, dass wir sehen, gerade in welcher Phase wir sind. Josef, seine Brüder hassen ihn. Das wirklich alle, durch die Bank weg. Weil das halt so ein Typ ist, bei dem es einfach läuft von Anfang an. Der Liebling vom Papa, weil es Nesthäkchen ist, der immer bevorzugt wird, ne, kriegt dann von seinem Vater auch die Stellung vor seinem Bruder, unabhängig vom Erstgeborenen oder was auch immer, dieses bunte Gewand, das repräsentierte so, du bist der, der meine Familie leiten wird, wenn ich nicht mehr bin. So, du bist das Haupt dieser Familie und dieser Gruppe. Und dann kommt er auch noch und kriegt dann noch diese Träume von Gott. Diese Gaben, ich stand da und ihr habt euch alle verneigt von mir. Auch Mama und Papa haben sich von mir verneigt und Gott hat mich erhoben. Ne, zwei Träume. Wo die Brüder ihn noch mehr hassen, ne, und wo sie eifersüchtig waren, stand im Vers 11. Aber der Vater, obwohl er sich aufgeregt hat und gesagt hat, ja, soll Mama und Papa sich vor dir niederbeugen oder was? Und dich anbeten. Aber trotzdem, sein Vater kennt halt Gott, ne, und kennt seine eigene Geschichte. Ne, er, der die Verse festhält, er, der das Erstgeburtsrecht dann bekommt, er, der den Segen bekommt und die Verheißung über Abraham, seine Familie. Er sagt, ja, Gott hat so seine Wege, ne, die nicht rational sind manchmal. Und er behält in seinem Gedächtnis, in seinem Herzen dieses Wort, diese Träume. Auch diese Eifersucht und dieser Stolz, der in diesen Brüdern wächst, der mutiert zu Bitterkeit und zu Hass. Das ist auch ein Grund, warum wir Christen nicht bitter sein dürfen. Und wenn da Bitterkeit ist, wenn es Ungerechtigkeit getan wurde, und da nur eine Wurzel, nur ein Spross ist, so wo wir merken, wir werden bitter und zornig in dem Bereich, dann ist es ein Part, wo wir sofort das heilen müssen, und zwar mit Gnade. Und Gnade ist unverdient. Und das ist es, sich selbst sterben und seinen Nächsten lieben, seine Feinde lieben. Nicht zuzulassen, dass man selber bitter wird und verdunkelt. Und das ist eine wichtige Lehre, die wir von Jesus bekommen haben. Wir sind das Licht. Und du kannst nicht Licht sein, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester hast. Du kannst nicht Licht sein, wenn du deine Frau oder deinen Mann hast. Und gegen sie bitter bist. Oder deinen Bruder, deine Schwester, deinen Arbeitskollegen, der Regierung, wen auch immer. Der Kassiererin, die zu schnell macht und dich stresst. Damit wir funktionieren, damit ich funktioniere, muss ich Licht sein. Und da muss ich zuerst Gnade geben und die Füße waschen. Unabhängig, ob der andere sich entschuldigt oder umdreht oder Gerechtigkeit walten lässt oder bezahlt. Weil ich selber muss funktionieren. Und diese Bitterkeit, wer sich darauf einlässt, wird fallen. Und so geht es jetzt weiter als Vers 12. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, ja, hier bin ich. War bestimmt nicht einfach, ne? Auch für Josef. Ne, der Vater hat ihn zurückgelassen. Die Brüder sind 80 Kilometer weit weg, marschiert nach Sichem. Wo wohnen die gerade? In Hebron? Ja. Also 80 Kilometer Fußmarsch mit Vieh. Aber sein Vater will ihn auch schützen, weil nach all den Träumen ist da echt die Konstellation noch schlimmer geworden. Ne, aber er schickt ihn los, und ich finde Josef sein Herz halt beeindruckend. Ne? Ich meine, der hatte bestimmt keinen Bock, erstmal 80 Kilometer zu latschen, aber dann alleine, aber dann auch noch zu seinen Brüdern zu kommen, wo er weiß, die hassen mich. Ne? Aber er sagt, hier bin ich. Und das ist genau das, wo ich Jesus sehe. Ich sehe in Josef sein Leben, seine Entscheidungen und was er gebracht hat an Fruchtsohn. Auch wie er reagiert hat, ist es ein wundervolles Bild für unseren Jesus. Ne? Der auch nicht angenommen wurde und vor Eifersucht verhasst war bei denen, die eigentlich seine Brüder und Schwestern sein sollten. Ne? Sondern die Schrift ausgelegt haben, die Gott zu den Menschen gebracht haben. So, die lieben sollten und Anteil nehmen sollten, aber auch er war verhasst, so weil er einfach ein Gesegneter war. Er war da, der mit 12 schon im Tempel war und die Weisen dort belehrt hat. So Erkenntnisse gegeben hat, so ihr Verständnis total verdreht hat. Ja. Und auch Jesus war immer so eingestellt, okay, hier bin ich. Und wir sind schnell dran, uns selbst zu schützen. Und in solchen Fällen zu sagen, ja, schick doch jemand anderes. Ich habe keine Lust auf den Stress. Da sprach er zu ihm, geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde und bring mir Bescheid. Da sandte er ihn aus dem Tal Hebron, ja, da steht's, und er wanderte nach Sichem. Da traf ihn ein Mann, als er umherirrte auf dem Feld, der fragte ihn und sprach, ja, was suchst denn du? Er antwortete, ja, ich suche meine Brüder. Sag mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete, ja, die sind von hier weggezogen. Denn ich hörte sie sagen, lass uns mal nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und er fand sie in Dothan. Ne, nochmal 20 Kilometer weiter. Dothan war so eine Haupthandelsroute nach Ägypten, von Ägypten. Ich meine, das liest sich hier so einfach, aber weißt du, geh mal um Berzi. Also wenn ich um Berzdorfer See laufen würde, und ich meine das wirklich so, würde, ey, da wäre ich stolz auf mich, wenn ich da an der Ausgangspunkt wieder ankomme, so, ne? Und sage, hey, ich bin um Berzi gegangen, war ein guter Tag. So, ne? Nochmal zurück zu mir, vielleicht 8 Kilometer, so, ne? Oder 10. Aber danach bist du verschwitzt und fertig, ne? Und du hast gute Schuhe an. So, weißt du, der Typ läuft hier los und ist seinem Vater gehorsam, seiner Angst entgegen und dem Konflikt, der da kommt durch seine Brüder. Und läuft da 80 Kilometer durch die Wüste. Und er ist an dem Punkt endlich und verirrt sich da und sucht auf dem Feld und auf deinem und findet es nicht so und erfährt, okay, du musst nochmal 20 Kilometer weiterlatschen. Ja. Weißt du, Gottes Wege sind echt stressig manchmal. Und irgendwie kommt es mir manchmal so vor, als dass er mich aussendet, meiner Angst direkt entgegen. Und dieser Weg ist einfach so lang, dass ich zu viel anfange zu denken. So, ne? Und meine Angst und meine Feinde werden größer, als sie eigentlich sind. Ne? So, und irgendwie denke ich, jetzt bin ich am Ziel und kann reagieren. Und irgendwie kommt eine Situation, wo es doch nicht noch weitergeht, in diese Ungewissheit. Es bleiben mir zwei Wege. Entweder meckere ich und werde bitter gegen Gott und unzufrieden, so weil ich es nicht verstehe, warum ich jetzt nochmal weiterlatschen muss. Oder ich sage, okay, hier bin ich und jetzt gehe ich noch die 20 weiter. Ja, denn es muss einen Grund haben, warum meine Brüder jetzt in Dothan sind. Wir wissen, was passiert, und was Josef da erwartet. Aber lass uns erstmal weiterlesen. Und sie sprachen zueinander, Vers 18. Als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, da beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und das ist schon echt heftig, was da gewachsen ist an Dunkelheit und am Bösen. Nur von diesem einen Spross dieser Eifersucht. Von diesem egoistischen Denken, so, aber mein Recht und ich und meine Position. Ich müsste genauso geliebt und geehrt und geachtet werden von meinem Vater wie dieser Typ da. So ein, was sind, und das ist eben das, warum Paulus auch sagt, so hey, Zorn, Wut und Bitterkeit, das ist Götzendienst, wenn ihr euch dem hingibt. Weil es verwirrt dich und es macht dich blind und es lässt dich anders denken und anders sehen, Halbwahrheiten als Realität nehmen, wo es kein Gegengewicht zu gibt. So Bitterkeit lässt dich kämpfen und reden und verteidigen. So ein, bringt dich immer mehr zu dem Punkt, dass dein Ego wächst und aufgeblasen ist, dass nur noch du ganz groß im Zentrum stehst, so ein, und es nichts anderes mehr gibt als Recht und Gerechtigkeit. Weißt du, diese Bitterkeit, so ein, dieses Ungnädigsein, dieses sich der Dunkelheit hingeben. So ein, das ist das, warum Ehen zerbrechen. Das ist das, warum Gemeinden zerbrechen. Das ist das, warum Beziehungen nicht funktionieren. Das ist das, warum viele Gott verlassen. So ein, das, was Jesus uns lehren will, ist, dass wir lernen, die Gnade anzuwenden und zu geben. Dass Gnade nicht nur unser Zuchtmeister ist, sondern dass wir auch die Gnade benutzen, um zu züchtigen, zu erziehen. So, es ist ein Fluch. Und ich habe mich Bitterkeit schon so oft hingegeben und ich kann nur sagen, es zerstört und es nimmt einfach und es raubt und es bringt nie gute Frucht. Wir sind an dem Punkt, dass sie ihn sehen und sagen, hey, dieses Problem, das werden wir einfach jetzt beseitigen. Und das ist so, wie der Gottlose denkt. Du hast ein Problem oder jemand, der dir nicht gefällt, so ein, oder jemand, der dir nicht passt, oder jemand, der feindlich gesinnt ist, so ein, und die schnellste Lösung ist, es einfach zu beseitigen. Das ist was, was mir nicht gut tut gerade oder nicht gut ist für mich in meinen Augen, so ein, also weg damit. Dann ist wieder alles gut. Das Ding ist halt, dieses Denken funktioniert nicht. Ich muss meine Feinde akzeptieren. Ich muss auch die Menschen akzeptieren in meinem Leben, die mir nicht gefallen und die Ecksteine sind. So, die mir wehtun, die mich verletzen, die mich betrügen. Ich muss die Menschen akzeptieren, mit denen ich nicht zusammen sein mag in meiner Freizeit. Und muss sie lieben und gnädig sein und mit ihnen zusammen sein. Um ihre Schönheit zu erkennen. Und gerade die Menschen, die so hart sind oder die so wehtun, das sind genau die Menschen, die ich brauche. Und denen ich mehr dankbar bin als jeden heiligen Bruder oder Schwester, die ich hatte in meinem Leben. So ein, weißt du, all diese schönen Tage, die ich hatte mit Jesus, so einfach alles lief, ich habe Dinge angefasst, es funktioniert. So ein, ich habe es geliebt, in der Bibel zu lesen, zu loben und zu preisen, Musik zu machen, im Gebet zu sein, so ein, von ihm zu erzählen und zu zeugen, rauszugehen, fremde Menschen von ihm zu erzählen, obwohl ich Angst hatte, so ein, und bin nur noch preisender zurückgekommen. Diese Zeiten sind wundervoll, aber im Endeffekt sind das nicht die Zeiten, für die ich dankbar bin am meisten. Weil das sind Zeiten, die, das ist nur noch eine Geschichte. So, das ist nicht mehr, wo ich was fühle. So, nur eine Erinnerung. Solche Zeiten gab's. Oder solche Zeiten waren da. Schöne Tage, ja. So, aber dann sind da diese Zeiten, wo ich zerbrochen wurde, wo ich Feinde hatte, wo ich Anfechtungen hatte, wo ich mit Bitterkeit zu kämpfen hatte, wo die Dinge nicht liefen, so, wo ich in Sünde gefallen bin, ständig und ständig und nicht rauskam, wo ich Gott nicht mal suchen wollte oder die Bibel lesen wollte oder beten oder anbeten, wo ich da vor Gott saß und dachte, was soll ich denn überhaupt beten jetzt gerade? Mir fällt nichts ein. Ich würde gern beten, aber ich weiß nicht was. So, oder wo ich so geplagt war vom Leid und von Tränen, so dass ich überhaupt nicht reden konnte und Worte zusammenfassen. Ich habe einfach keine Worte gefunden, die das beschreiben, oder hatte keine Weisheit, um Worte zu wählen, was richtig oder falsch ist, sondern war nur da und konnte nur vor Gott heulen und schreien und stöhnen. Aber das sind genau die Zeiten, an die ich mich erinnere, wo ich zurückblicke und sage, oh, da war die Situation mit der und der Person, oh, habe ich gelitten. Oder habe ich der Person wehgetan, sondern hat die gelitten wegen mir. Und dann sehe ich jetzt und sehe, und ich danke dir, was du draus gemacht hast. Das hätte ich damals nie für möglich gehalten. Ich kann dich nur loben und danken. Und ich habe genau da gesehen, wie du mich geführt hast, wie du zu mir geredet hast oder mich ermahnt hast. So ein, wie du mir geholfen hast, mich gezogen hast oder mir einen Arschtritt gegeben hast. So ein, ich bin heulend da rein und hoffnungslos ins Gebet. Und ich kam wie bei jedem Psalm mit deinem, mit dem geistlichen Blick raus und irgendwie mit Ruhe. So ein, ich habe dich in den Sturm, in dem ich am Untergehen war, da habe ich dich getroffen. Am Ende. Und am Ende macht das alles Sinn. So auch meine Fehler, die ich getan habe, am Ende gucke ich drauf und ich sehe, Gott hat trotzdem was Gutes gemacht. Und wenn's nur, wenn er mir nur das offenbart hat, dass ich weiß, was es für mich Gutes war am Ende. So ein, was ist diese Dunkelheit, aus der wir uns retten wollen, aber das ist eben das, der größte Fehler, den wir machen können. Weil warum hast du es verdient, nur auf dem Bergspitze zu stehen? Mensch Gottes. Warum wehrt man sich so gegen zu akzeptieren, dass es auch durch das Tal des Todes geht? Da möchte keiner durch, nee. Aber hey, wir sind nicht von dieser Welt, sondern in dieser Welt und diese Welt ist dunkel. Jesus rettet uns, bittet den Vater nicht, dass wir aus dieser Dunkelheit rausgenommen werden. Aber dass wir durch diese Dunkelheit hindurch Licht sind und am Ende im Licht sein werden, wo es keine Dunkelheit mehr gibt. Wer das nicht akzeptiert, dass Dinge anders laufen als geplant und ungerecht laufen können für einen selber oder sich verzögern können, der wird bitter. Auch bitter im Herzen, auch bitter gegen Gott. So ein diese Dunkelheit möchte ich mich nicht ergeben. Ich möchte nicht zu denen gehören, die andere angucken, richten und sagen, oh, plus weg mit dem. So. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Ja, nun kommt und lasst uns ihn töten. Und dann in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier hab ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Das ist der Punkt halt. Sie denken, okay, sie wissen genau, der Traum kommt von Gott. Genauso wie Abraham, nee, Quatsch, Jakob, das weiß. Dass sie sich nicht wehren können, denn sie kennen es von ihrem Vater und auch von dem Opa und so weiter. So ein, es läuft einfach so, wie es Gott bestimmt. Und da ist wurscht, wer zuerst rauskommt, so ein Gott legt fest, wer erhöht wird und wer erniedrigt wird. Und Gott legt fest, wer ein Gefäß der Ehre ist und ein Gefäß der Unehre. Na, aber so wie damals die Menschen im Turm von Babel da saßen und gesagt haben, wir bauen jetzt mit feuerfesten Steinen. Dann kann es ruhig brennen auf der Welt und Gott kann Feuer bringen. So, wir sind sicher. So, wir entkommen dem nächsten Gericht. So, und wir werden mit Mörtel arbeiten. So, mit Asphalt statt Mörtel. Ist wasserdicht. Dann soll er noch eine Flut schicken. Wir haben genug Fressen hier. Unser Turm ist so hoch, der reicht bis in die Himmel. So ein, soll er noch eine Flut schicken? So ein, sein Gericht kann uns nicht mehr erreichen. Und wir leben wie Gott und herrschen über unser eigenes Recht. Weißt du, das ist das Ding, was die Welt tut und was die Welt, wonach sie strebt und lebt, was auch Satan tut, obwohl er schon sein Gericht kennt. Und er hat es bestimmt Millionen Mal von uns Christen gehört. So ein, was ihn erwartet. So ein, aber bei ihm war genau das gleiche Problem, seine Eifersucht. Und sein unbändiger Stolz, so ein, der ihn, von dem er nicht loslassen konnte, wo er so bitter wurde und zornig gegen Gott. So ein, dass er so blind geworden ist in seinem Wahn, in seiner Dunkelheit, in seiner Bitterkeit, in seinem Hass. So ein, dass er selbst, wenn er die Wahrheit hört, es kommt nicht an. Das, was er sieht in seinem Sturm, in seinem Zorn, so ein, das ist, aber ich werde diesen Weg gehen und finden. Und das wird klappen. Es muss klappen. Ja. Und das ist eine Sache, die möchte ich nicht nachgehen. So, und das ist eine Sache, von der möchte ich mich befreien. Ich sehe gerade viele Christen, die voller Wut und Bitterkeit sind, weil sie die Dunkelheit nicht akzeptieren können, in der sie nun mal sich bewegen. So, und mach mir da Sorgen und rede und bete dagegen. So, denn wir sollen uns nicht der Dunkelheit unterwerfen und selber Dunkelheit sein. Wir sollen nicht Lehrer sein vom Bösen und vom Falschen. Sondern wir sollen nicht kämpfen gegen Fleisch und Blut. Sondern wir sollen das geistige Schwert nehmen und geistliche Kämpfe kämpfen. Durch Liebe und Gnade. Glaube und Hoffnung. Das soll unsere Predigt sein, Christus. Und dass jetzt die Gnadenzeit ist und nicht die Zeit des Fluches. Das sollte unsere Perspektive sein, Menschen zu retten. Seelen zu retten. Und nicht unsere Personen und unser Recht. Selbst wenn ich meine Kämpfe kämpfe, so mit dem, was Gott mir als Stein des Anstoßes im Weg läuft, rennt, so ein Pakt, was auch immer, ich werde nur noch tiefer fallen und unglücklicher werden. Als Ruben dies hört, der Erstgeborene, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach: Wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen: Vergießt kein Blut. Werft ihn in die Zisterne dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug. Auch so ein Ding, ne? Ich meine, ich weiß nicht, Josef war ja auch nur ein Mensch. Ich hätte das Teil nicht getragen. Ne? Also, keine Ahnung, vielleicht war auch stolz drauf, ne? Aber das ist doch total dämlich, zu wissen, so, ja, ich bin hier Liebling vom Papa, ne? Und darf zu Hause hier die Füße hochlegen und so weiter, ne? Und die müssen hier ackern mit den Schafen und so weiter. Und dann kommt er auch noch an mit seinem bunten Gewand, so schon verhasst und so, ne? Hallo, ich bin's der Josef, bitte. Ne, ich soll mal gucken, wie es hier läuft und ob er alles richtig macht und dann gehe ich zu Papa zurück und pette. Ne? Aber das mache ich auch manchmal in bestimmten Punkten, ne? Und das sehe ich auch manchmal bei Geschwistern, ne? Dass wir so in der Gnade sind. Und manche von uns, da scheint es mir wirklich, dass die so ein bunteres Gewand haben, als ich jetzt habe. Oder manche andere. Ne? Manche bemalen sich auch bunter. Und sind stolz drauf. Wir machen das schnell, dass wenn es bei uns läuft, so dass wir uns dann erheben und stolz drauf sind und denken, ja, das liegt an uns. So, Paulus hat gesagt, achtet einander auf einer Ebene. Keiner ist größer oder kleiner unter euch. So, die ihr ertragen müsst, die ertragt halt. So, wenn jemand weint, dann weine du mit und stell dich nicht daneben und sage, ja, Gott sorgt für alles. Ne? Hör auf zu heulen, das ist nur Unglaube. Ich bete für dich, komm, lass uns beten. So, ne? Nee, dann setz dich daneben und flenn. Leide mit, sei barmherzig. So, wenn sich jemand freut und es dir vielleicht gerade schlecht geht, setz dich daneben und freue dich mit. So, und sag nicht, es ist ungerecht so, warum darf der sich gerade freuen und ich muss hier durch die Scheiße, ich bin viel heiliger eigentlich oder tue viel mehr für den Herrn. Warum läuft es da besser als bei mir? So, ich muss so viel ertragen oder verzichten so und fühle mich hier voll verarscht von Gott, bestraft. Und ich weiß noch nicht mal warum. Und die anderen leben wie jeder andere Heide so und laufen da mit ihrem Lächeln durch. Ich verstehe es nicht. Ja. Und ich kenne das und das ist das Abartigste überhaupt. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt, aber ich werde es auch weiter sagen, bis ich sterbe. Oder Jesus kommt die hässlichsten Menschen. Und ich weiß genau, wie Jesus es meint bei den Laodicea, wo er sagt, rein wörtlich übersetzt, steht im Deutschen, naja, ein bisschen nett. Aber was Jesus eigentlich wirklich sagt, ist, ihr seid weder heiß, noch seid ihr kalt, ihr seid lauwarm. Und das ist zum Kotzen. Ich muss euch auskotzen aus meinem Mund. Ich kann euch nicht beibehalten. Mir ist so übel. Ne? Und das sind, dieses Gefühl habe ich bei den Christen, die vor mir stehen mit ihren bunten Gewändern und irgendwie denken, dass sie heiliger sind oder besser oder sauberer oder mehr Gnade empfangen von Gott, weil sie, ich weiß auch nicht, was sie machen, ne? So und mich angucken und sagen so, ja komm, ich zieh dir mal den Splitter raus. Gucke, ist dir das noch nicht aufgefallen? Ne? Und dieses Bild, das verfolgt mich seit letzter Woche und da hat Gott mich ermahnt damit. So, aber es ist toll. Und ich habe es erstmal so ein bisschen tiefer irgendwie erfahren, ne? Weil Jesus da halt sagt so, hey, du willst deinen Bruder, du bist der Meinung, dass du deinen Bruder sehend machen kannst? Indem du in den Splitter ziehst und selber bist du blind und hast einen Balken in deinen Augen, den erkennst du nicht. Und das kenne ich. Das habe ich so oft schon gemacht, ne, wo ich dann demütig am Ende da sitze und denke so, ah, gut, ist doch anders, als ich dachte. Ne. Aber dass ich der Meinung bin, dass ich einen von euch oder jemand anderen sehend machen könnte oder müsste. Ich bin dankbar dafür, dass Gott einen demütigt in schwere Zeiten bringt oder Situationen, wo man da sitzt und sein Geist redet und man erkennt so, Mann, ich habe so einen fetten Balken, ich bin nicht sehend in dem Bereich, tut mir leid. Ich war da einseitig. Nur meine Perspektive. Danke, dass du mich da runtergeholt hast und dass ich nicht gerichtet habe. So. Keiner von uns hat das Recht zu sagen, dass er gerechter ist oder heiliger oder mehr Liebe hat. Oder schlechter ist und weniger heilig. Weißt du, wenn es bei dir gerade läuft, freu dich. Sei dankbar und erkenne da an, das liegt an Gott, dass es läuft. Wenn du gerade dir vorkommst, ob du ein buntes Gewand anhast, ganz besonders gesegnet bist, in deinem Umkreis, weil alle anderen gerade was durchmachen und leiden oder immer wieder hinfallen, ey, dann bete, dass du dich nicht überhebst. Weil dann fällst du. Weil denn der meint, stehen und laufen zu können, der fällt. Auch wenn du gerade zu Matsch bist und am Boden oder denkst so, oh, ich bin dreckig, habe ich überhaupt ein gerechtes Gewand an? Dann freu dich auch daran und sei dankbar, denn dann weißt du, dass du geliebt bist von Gott und gehalten und dass er dir zeigen wird, wie gerecht er ist. Ich bin dankbar für seine Gnade, dass er Füße immer noch wäscht. Du brauchst nicht mehr baden, hat Jesus gesagt. Nur Füße waschen. Vers 23. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm halt den Leibrock aus und so weiter. Vers 24. Und sie ergriffen ihn, warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber, die war leer und es war kein Wasser drin. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Ne? Ey, tolle Familie, wirklich. Da merkt man richtig so die Liebe und den Zusammenhalt und die Verbindung. Vor allem ist ja eine spezielle Familie, ne? Das sind die einzigsten weltweit, die eine Berufung von Gott haben, eine Offenbarung. Sein Volk zu sein. Ne? Weißt du, die sitzen da und verprügeln da ihren Bruder, machen ihn nackig, schmeißen ihn da ins Loch rein, so, ne, und dann setzen sie sich erstmal einen Stein, der heult da unten wahrscheinlich, ne, und essen erstmal, ne, und genießen nochmal ihren Sieg. Auch das kenne ich in meinem Herzen. Ne, wenn jemand, der mir Leid angetan hat oder mich nervt oder einfach ungerecht ist oder was auch immer, wenn dieser Mensch leidet auf einmal in einer Situation oder was nicht passt, ne, da setze ich mich auch gerne hin so und genieße das erstmal so. Ne? Ja, geschieht dir recht. Hättest du mal auf mich gehört. Na, jetzt musst du leiden. Ne? Was diese Bitterkeit gibt dir ein falsches Gefühl von Gerechtigkeit. Und es sind viele, die dieser Dunkelheit ergeben sind und sich selber dabei aber gerecht fühlen. Und sich selber so überzeugt sind, dass sie Recht richten. Und dass das verdient ist und gut. Und das ist da, wo der Satan zu sehr gefangen hat. Oh, wenn du ein Kind Gottes bist, denn selbst mit so einem Herzen, so einer Einstellung, wenn du berufen und auserwählt bist und du dich verfangen hast in dieser Dunkelheit, so, und dann bin ich dankbar, dass Gott trotzdem reinkommt und uns wieder sehend macht, weil er ist fähig, unsere Balken oder unsere Splitter zu ziehen. Zur richtigen Zeit. Im richtigen Maß. Und selbst da, wenn du gefallen bist oder du gemerkt hast, so, ey, das war Fettnäpfchen oder da habe ich gerichtet, anstatt zu ermahnen, so ein. Oder habe ich eine Halbwahrheit zu einer Wahrheit gemacht und damit andere gerichtet? So ein, weißt du, ist es immer wieder dieser Punkt, wo ich kommen kann und sagen kann, Herr, aber du bist mir gnädig. Und ich danke dir, dass du mich sehend machst. Ich danke dir, dass du mich nicht Laodicea sein lässt, die meint, richtig zu sehen und wahrzunehmen und schön zu sein, sondern ich danke dir, dass du mich liebst und dass du reinsprichst in mein Leben und mir Augensalbe gibst, die mich sehend macht wieder, dass ich wirklich erkenne, wie du siehst. Und dazu braucht es aber auch harte Zeiten. Und dazu braucht es Fehler, die ich mache. Und ja, Gott bewahrt mich nicht vor jedem Fehler und am Ende bin ich dankbar dafür. Ne? Wer meint, dass es immer sauber und schön ist, so der ist einfach nur dumm und kennt Gott nicht. So ein, weil unterm Johannisbeerstrauch so, da wirst du nur fett. Wenn dich aber auf der Suche machen musst nach Nahrung, so, dann bleibst du beweglich und gesund. Ja. Da hoben sie ihre Augen. Oh, und als sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaeliten. Ismaelitern von Gilead daher, deren Kamele trugen Pragakant, Balsam und Ladanum. Und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut vergeben? Verbergen. So, kommt, wir wollen ihn an die Islamiten oder wie auch immer verkaufen. Nee, nicht die Islamiten, das geht nicht. Die Ismaeliten verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Und als nun die medianitischen Kaufleute vorbeizogen, da zogen sie Josef aus der Zisterne herauf, verkauften ihn den Ismaeliten für 20 Silberlinge und diese brachten Josef nach Ägypten. Tja. Die Ismaeliten oder Medianiter auch genannt, sind Nachfahren von Ismael. Und wir werden in der Bibel sehen, so, oder wir sehen in der Bibel immer wieder, dass all die Entscheidungen, die außerhalb von Gott getroffen wurden, zum Beispiel wo dann Ismael kommt, weil Abraham und Sarah nicht warten können oder Gott nicht glauben können, uns eigene Wege finden, naja, okay, Gott hat gesagt, kommt ein Kind, also was haben wir jetzt gerade hier? Zur Hand, hier meine Magd. So meint das Gott. Hier mach mal und dann wird Gottes Verheißung offenbar. Ne? Nee, war nichts. So ein war der größte Feind der Juden, der da rauskommt. So ein, mit denen sie immer noch kämpfen und zu tun haben. Das sind doch hier, kommen sie doch vorbei und Gott benutzt dieses Volk, das mal so groß und mächtig wird. So ein um seinen Willen zu offenbaren. Und du siehst Josef, und ich muss diesen Kerl, ich habe echt Mitleid mit dem, der kann ja nicht anders. Ich will jetzt auch den mir nicht groß vorstellen und sagen, so, ja, der war jetzt stolz oder ist da so, ja, ich bin hier da der King so oder so. Vielleicht, er ist ja eigentlich ein übelst demütiger Typ, wenn man seine Geschichte und sein Handeln und Reden so beobachtet. Ne? So ein, wahrscheinlich musste das tragen, ich weiß es nicht, aber ich möchte nicht tauschen mit dem. Ich meine, das ist der Gesegnete und durch ihn werden alle gesegnet. Auch die, die hier so böse sind gerade. Und den Segen nicht erkennen können, den Gott hat. Warum Josef der Auserwählte ist, so ein, und der Berufene, so ein, dass er die ganze Familie retten wird und ihre Familien. Ne? Dass nur durch sie, sie durch Hungersnöte kommen und ein Volk bleiben in Ägypten. Und diese 400 Jahre waren wichtig, weil werden wir noch sehen, die sich verschwägern und verbinden mit der Welt, und die Jungs hier, die Stammväter, so und vergessen, was Gott eigentlich will. Ja, die wären vermischt gewesen, und so kommen sie nach Israel, nach Ägypten, und leben 400 Jahre mit ihrem Denken, mit ihrem Jahwe, mit ihren Geschichten, so, und sind nicht vermischt. Und auch wir heute, so, wir brauchen diesen Josef. Das dient doch uns, dass Josef diesen Weg geht. Und der Typ, der Arme, der sitzt da und denkt so: Scheiße, warum? Ich bin doch der gesegnete Gott, du gibst mir diese Träume, und ich bin auch noch mutig und red auch noch offen darüber, weil es von dir kommt und so weiter, so. Und dann gibst du mir noch einen Traum, Dankeschön, und den noch den rede ich so, ne, und jetzt sitze ich hier, nackig hier in so einer Zisterne rum, so, und die Leute lachen über mich da oben. Und jetzt werde ich auch noch nach Ägypten verkauft, so, ne, ich meine, ich glaube nicht, dass Josef da durchging wie in diesem Film, und, hey, Gott, so, ne. Der hat bestimmt überhaupt nicht verstanden, ne, und hat bestimmt angefangen, auch oft zu zweifeln in seiner Gefangenschaft, so, naja, wo bin ich denn da berufen? Ich meine, guck mal, wie viele Jahre der da gedient hat in Ägypten und immer reicher wurde, aber seine Familie, das war einfach nicht im Kopf, so, wie sollten die sich verbeugen? Ne? Wo sollte ich da über meinen, über herrschen? So, weißt du, mit Gott macht's einfach nicht immer Sinn. Wir sind jetzt 1900 Jahre vor Christus. Und ich lese das und denk so: Hey, danke Gott, dass du Josef sein Leben so beschissen machst. Dass der Typ so viel leiden musste, aber auch von dir so gemacht war, dass er das ertragen hat und dich nicht verlassen hat. Ich danke dir, dass er irgendwie immer Glaube uns hatte und nicht aufgegeben hat und dich verworfen hat. Der hätte ja auch in Ägypten eine Ägypterin heiraten können und da einfach einen Dudel machen. Ne, als zweitmächtigster Mensch. Hat er nicht. Sondern er ist Israel geblieben. Er ist Jahwe treu geblieben als sein Gott. Er ist der, der Gnade gegeben hat, als er dann in seiner Machtposition seine Familie das erste Mal wieder gesehen hat. Seine Brüder, die hier noch sitzen. Und sagen: Du bist nichts wert. Na doch, hey, komm, machen wir noch einen Deal draus. Haben wir wenigstens 20 Silberlinge. So, können wir noch ihn saufen. Ne? Weißt du, das ist wie Jesus, der seinen Weg halt geht, ist es vorherbestimmt. Und auch Jesus, sein Weg war vorherbestimmt. Jeder Schritt, den er getan hat, den hat nicht er gewählt. Als sein Dienst anfing, hat der Heilige Geist ihn in die Wüste geschickt, 40 Tage zu hungern und versucht zu werden. Und Jesus ist jeden Tag aufs Neue diesen Schritt gegangen, den er gehen musste, auch im Leid, auch im Garten Gethsemane, als er Angst hatte und gesagt hat: Hey, hab keinen Bock da drauf. Ist mir echt zu groß und zu viel. Ich will das nicht tragen. Ich will nicht getrennt von dir sein. Aber ja, du hast einen Plan, und der ist gut für alle. Der hatte keinen Bock, dieses Kreuz zu schleppen, total kaputt am Körper. Das war Gott, der da saß, der da uriniert wurde, wo der Bart rausgerissen wurde, bespuckt und belacht und belächelt. Es war er, der am Kreuz hing, voller Schmerzen, so ein Feuer Erniedrigung, weil dann nur die Schlimmsten und die Bösesten landen, so ein, der aber trotzdem kein Wort sagt, sondern sagt zum Vater: Hier bin ich und hier bleibe ich, so ein, bis mein Werk vollbracht ist, bis dein Werk vollbracht ist. Hey, wenn schon Jesus so viel erleiden musste und verzichten musste, so, denn er wurde in allem versucht, und ich denke, er hatte auch die Lust nach einer Frau und nach Familie, wie jeder andere normale Mensch auch. Aber wenn er das schon alles leiden musste, hey, dann wer bin denn ich, dass ich meckere über mein Leid, das ich gerade Und selbst wenn ich behandelt werde wie ein Sklave, wie ein Nichtig und nichts und verkauft werde und ich dann mein Leben aufgeben muss, um ein Sklave anderer zu sein, in Armut und was auch immer, so wie der Josef jetzt, sieht ja nicht danach aus, dass er mal der zweitmächtigste Mann in Ägypten wird, Aber dann ist es weise, das zu ertragen, zu akzeptieren und zu sagen, okay, Gott, dann mach weiter. Denn ich habe eine Berufung und eine Auserwählung von dir bekommen. Und dann wird das der Weg sein, den ich gehen muss, damit es ein Segen ist für viele. Den Rest machen wir jetzt noch, da habe ich nicht viel zu sagen. Und als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, siehe, da war Josef nicht mehr in der Zisterne. Keine Ahnung, wo der war. Pullern, Essen holen, ich weiß es nicht so, aber jedenfalls kommt er wieder. Da zerriss er sein Gewand, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach, der Knabe ist verschwunden. Und ich? Wo soll ich denn jetzt hin? Ne? Er war der Erstgeborene, der Verantwortliche, so ein, und er wusste, so ein Papa lässt es an ihm aus. So ein, es ist erst schuldig geworden und muss die Schuld tragen für das Geschehen von seinen Brüdern, weil er der Älteste ist. Und ja, das ist nicht gerecht. Und ich muss auch Schuld tragen für andere. Und das ist auch nicht schön. Es macht mir keinen Spaß zu wissen, ich muss jetzt vergeben, obwohl ich nicht schuld bin. Oder ich muss lieben und weiter bedienen, obwohl die anderen mich verachten oder mit Füßen treten oder ich scheißegal bin. So ein nur nehmen und nichts geben. In einem Streit mit Dorit, ich hasse das. Das ist Selbststerben, wenn ich weiß, nee, sie hat jetzt gerade nicht recht, aber ich will jetzt nicht streiten, sondern will darüber reden und ich dann die Schuld auf mich nehme und sage, okay, tut mir leid, ich habe Schuld. Ne? Dann beruhigt sich alles und wir reden drüber und auf einmal, ja, oh, hast du recht, ich habe Schuld. Und dann drücken wir uns und sagen, hey, wir haben beide Schuld, weil wir schon wieder bitter waren oder Angriff und Verteidigung gespielt haben. Ne? Es macht keinen Spaß, Schuld anderer auf sich zu laden, aber doch ist es ist es das Gesetz, das Christus uns gegeben hat, was wir zu tun haben, weil wir ihm nachfolgen. Ich finde es auch gemein, dass Eltern für ihre Kinder haften. Wenn mein Sohn so bedeppert ist, in eine Baustelle geht und da irgendwas kaputt macht, so bin ich der, der bezahlt. Warum? Weil ich nun mal der Vater bin und Dorit die Mutter. Ne? Also kannst du nur beten, dass deine Kinder nicht so bekloppt sind oder so viel Dummes tun. Ne? Aber es ist trotzdem gerecht. Sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden, sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Erstmal auf dumm tun sollen. Und er erkannte ihn und sprach, ja, es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden. Und er trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich irgendwann seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Aber die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. Das, was man leider erst im Nachhinein dann immer erkennt, dass seine eigenen Sünden Kosten für andere hat. Dass, wenn man sich Bitterkeit und Eifersucht hingibt und seinem Ego Raum lässt, weil man ein großer Mensch sein möchte, der getragen ist und gesehen und wahrgenommen, dass dieser Lebensstil kostet, und zwar anderen, Leid zufügt. Weißt du, dieser Vater leidet hier wirklich, bis er seinen Sohn endlich wieder sieht, Jahre später, und kann sich nicht trösten lassen. Auch die Söhne hier leiden, weil es ihnen schmerzt, ihrem Vater zu sehen, wie er nicht mehr glücklich wird. Und sind beschämt und in Schuld und in Scham, wenn sie bei ihrem Vater sind und wissen, hab ihn so traurig gemacht. So in diesem Moment, bevor sie die Konsequenzen gesehen hatten und in der Realität ankamen, Da waren sie im Recht. Und da haben sie gekämpft für die Gerechtigkeit. Da haben sie nur gesehen, der Josef ist der Böse und der Falsche. Und waren total überzeugt. Aber das wird Gott ändern. Ne? Weil irgendwann kommt der Moment, wo alles ans Licht kommt. Wo jeder erkennt. Ne? Und wo Gott dann richtet zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und deswegen brauche ich mich auch nicht rächen. Deswegen brauche ich auch nicht mich wehren. Deswegen muss ich meine Feinde oder meine schweren Umstände auch nicht verbessern oder ausmerzen oder umbringen. Es kommt eine Zeit der Ordnung wieder, in jeder Situation, wo man erkennt, wo man sich erkennt und wo man andere erkennt. Das Ding ist halt, lass ich mein Leid zu und ertrag. In Hoffnung und Glaube, dass Gott auch richten wird, Sohn, oder mache ich selber mich zum Richter, weil ich ungeduldig bin. Ne? Das bedeutet aber, du wirst zerstören und Tod bringen und Trauer bringen. Dieses Wort Totenreich heißt eigentlich Sheol. Das kommt hier das erste Mal vor, das ist 65 Mal im Alten Testament. Und das ist ein Ort, entweder der Ort der Gebeine oder auch übersetzt, damit ist eher gemeint, Ort der bewussten Seelen im Jenseits. Das ist der Ort, wo Jesus sagte, hier dieser arme Lazarus, ne, dieser arme und dieser reiche Kerl, wo beide sterben. Ne, und das sind sie im Sheol, im Totenreich, gerade wo die Seelen halt warten. Und da ist eine Grenze irgendwie, und der Reiche guckt da drüber und ist voll im Bewusstsein, als er der ist, ne, und kann aber auch rübersehen, ne, und sieht halt den Lazarus und auch Abraham, ne, und der Lazarus sitzt auf Abraham seinen Schoß. Warum auch immer, komisch, aber ne, die lachen da und quatschen, was weiß ich, was die machen, vielleicht spielen die Karten oder so, aber, ne, jedenfalls siehst du, macht Jesus da den Sheol, irgendwie Sheol für uns ein bisschen öffentlich, so, und zeigt so, hey, die Menschen sind im vollen Bewusstsein dort. Auch der Reiche guckt runter und bereut, ne, und hat Durst, und sagt so, hey, ich hoffe, meine Familie entscheidet anders. Ja, so ungefähr, kommt zur Erkenntnis. Und sind gerettet dann. Ja. Ich bin Gott echt dankbar, dass er mich immer wieder an eine Sache erinnert. Und die hilft mir, durch Leid zu kommen. Und durch Dunkelheit und Bitterkeit. Mich dem nicht zu ergeben, sondern das ist dieses Bewusstsein dafür, hey, diese Zeit hier wird enden. Und diese Zeit, die ich hier jetzt lebe als Mensch, die ist kurz. Und es, auch wenn es mir so vorkommt, es geht nicht nur um mich. Ich muss nicht nach diesem Denken leben, was die Welt hier lebt. Das hier ist deine Chance, groß zu werden, weil wenn du tot bist, bist du weg. Also leben die Menschen auch so, als ob sie nur diese 80 Jahre haben. Und versuchen alles zu reißen und mitzunehmen. Und sich einen Namen zu machen, dass selbst wenn sie sterben, sie noch bekannt sind. Aber wir doch nicht. Weil wir wissen doch, was passiert. Gott hat es uns doch gesagt, immer wieder. So diese 80, 100 Jahre hier, die wir vielleicht haben, diese Zeit, die ist so schnell rum. Alles, was ich hier mir aufgebaut habe als Mensch, das wird weg sein, das weiß ich. Mein Körper wird weg sein. Ich kriege einen neuen. Alles, was ich besitze oder weiß oder was auch immer, das ist nicht ich in der Ewigkeit. Ich nehme das nicht mit. Vielleicht mein Wissen schon, aber meine Klugheit nicht. Ne? Und am Ende weiß ich, entweder komme ich in Sheol oder ich komme an, werd entrückt. Mein Leben hat schon begonnen, als ich Jesus erwählt habe, aber mein Leben endet nicht, nur weil ich diese Welt hier verlasse. Und am Ende zählt dann nur noch eins. Deine Seele wird dort sein in der Ewigkeit mit Jesus. Und diese Seele baust du hier nicht fertig. Das Einzige, warum wir hier sind, sagt sein Wort, ist, um Seelen zu retten. Dazu müssen wir Licht sein. Und dazu müssen wir Gott vertrauen. Dazu müssen wir akzeptieren, zu leiden und zu ertragen. Auch Ungerechtigkeit. Dazu müssen wir uns selbst sterben und Gnade schenken, auch wenn es nicht verdient ist. Und müssen vergeben, damit wir funktionieren und nicht dunkel werden und blind werden und das Böse tun. Herr, und ich danke dir, dass du die Sachen ans Licht holst, dass du der Richter bist, der im Endeffekt für Gerechtigkeit sorgt. Da wird jedes Knie sich beugen vor dir. Ja. Auch die Menschen, die gerade so groß sind und das Weltgeschehen regieren und tun. Auch die werden klein sein und erkennen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir hier wirklich das tun, was wir tun sollen und dass wir es irgendwie schaffen und lernen, zufrieden zu sein und stark zu sein und mutig, ja, heilig zu sein und ein Segen zu sein. Ja, ich danke dir, dass ich hier nicht das Leben von Josef habe, aber vielleicht kommt es noch, ich weiß es nicht so, aber ich hoffe, dass ich dann mit der gleichen Demut und Gottesfurcht da durchgehe und akzeptiere. Weil am Ende, ja, jetzt gerade ist Josef im Sheol, im Totenreich und sieht, was du gemacht hast und preist dich dafür. Und guckt spannend mit all den anderen, die dir gefolgt sind, auch die, die dir nicht gefolgt sind, auf diese Welt runter und sieht, wie alles zusammenkommt. Und wie du Dinge verbindest. Ja, du bist überall in deiner Allwissenheit und Allmacht. Ja, und ich danke dir, dass du alles gut machst dann. Ja, bitte lass uns in Gottes Furcht wandeln und wachsen. Ich danke, dass du uns rausgerissen und gerettet hast. Und dass du dich nicht für uns schämst. Ja. Ja, Amen.